Dann würde ich zuerst über den Stutthof-Prozess sprechen. Da würde mich interessieren, wie Sie auf das Urteil, das gestern gesprochen wurde, blicken.
Im Stutthof-Prozess habe ich drei Nebenklägerinnen vertreten. Erstmal vielleicht so für Sie als Information. Zwei Mandantinnen aus Litauen und eine aus Israel, die unterschiedlich betroffen waren in dem Verfahren. Eine Mandantin hat da beispielsweise ihren Vater verloren, der wurde da getötet. Die andere hat ihre Schwester verloren und meine dritte Mandantin war selber dort im Lager mit ihrer Mutter, hat das Lager aber überlebt. Und dementsprechend sind sie unterschiedlich betroffen. Die einen sind als Hinterbliebene ins Verfahren reingegangen, die andere als Opfer eines versuchten Mordes. Und das Gericht hat gestern festgestellt, dass der Angeklagte sich als 17-, 18-jähriger Wachmann, der dort auf einem Wachturm seinen Dienst getätigt hat, für mehrere Monate von August 44 bis zum Ende, April 45, dort durch seine Tätigkeit eben strafbar gemacht hat, wegen der Beihilfe zum Mord in vielen tausend Fällen.
Sie haben diese drei Frauen vertreten. Und wie blicken Sie dann auf dieses Urteil, auf diese Bewährungsstrafe, die da gesprochen wurde?
Ja. Also meine Mandantin wollten zu keinem Zeitpunkt, dass ein 93-jähriger Mann, der vor 75 Jahren, auch wenn die Verbrechen schrecklich sind und ungeheuerlich, dennoch nicht, dass dieser Mann ins Gefängnis muss in diesem hohen Alter. Darum ging es ihnen gar nicht. Es ging ihnen auch nicht um eine harte Bestrafung, sondern es ging ihnen von Anfang an eigentlich nur darum, dass dieses Verfahren stattfindet, dass die Helfer und Helfershelfer auch vor Gericht gestellt werden, auch wenn das 75 Jahre später geschieht, und dass es zu einer Schuldfeststellung kommt, dass der deutsche Staat, die deutsche Gesellschaft anerkennt, dass viele hunderttausend Menschen in Deutschland, Deutsche, Freunde von Juden, Nachbarn, Ehemänner und so weiter und so fort, alle daran beteiligt waren an diesem Völkermord. Das waren nicht nur Hitler, Himmler, Göring und so weiter. Das waren nicht nur die obersten Tiere, sondern das waren viele, viele, viele Menschen, die da mitgewirkt haben, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass viele, viele Menschen, Millionen Menschen ermordet und getötet worden sind. Und diese Schuldfeststellung und auch diese justizielle Aufarbeitung ist in den letzten Jahrzehnten bewusst und unbewusst vereitelt worden in der Bundesrepublik Deutschland. Nur die allerwenigsten Fälle wurden überhaupt juristisch verfolgt. Nur die allerwenigsten Fälle wurden überhaupt zur Anklage und zur Verurteilung gebracht. Im Gegenteil, in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland war man sogar bemüht, die Leute vor einer Strafverfolgung zu schützen. Das war die politische Doktrin. Und auch die Rechtsprechung war dementsprechend nicht geneigt, diese Leute zu verurteilen. Man musste immer eine bestimmte Tat nachweisen, man hat sich auf Exzesstäter konzentriert, also Täter, die jemanden im Konzentrationslager erschlagen haben oder jemanden erschossen haben. Aber diese Mitwirkung an sich als Teil eines großen Mordsystems, ja, die wurde nicht verfolgt und die wurde auch nicht bestraft. Aber uns muss ja klar sein, dass jeder, der dort in so einem Vernichtungslager seine Tätigkeit verrichtet hat, als Wachmann beispielsweise, dass der auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses System überhaupt läuft. Wenn diese Leute dort nicht mitgeholfen hätten, dann hätte es gar nicht diese Mordtaten geben können. Alleine die Person, die Gas einflößt in eine Gaskammer, reicht nicht aus, um Millionen Menschen zu töten. Das ist klar, das klingt total einleuchtend, aber es war dann doch juristisch nicht so einfach die letzten Jahrzehnte. Und vor diesem Hintergrund ist es für meine Mandanten besonders wichtig, dass dieser Fakt herausgestellt wird und dass auch eine Verantwortung eben dieser Leute, eine strafrechtliche Verantwortung festgestellt wird. Es geht jetzt nicht bei dem Einzelfall Bruno D., der als 17-, 18-Jähriger da war, geht es nicht darum, ihn verantwortlich zu machen für alles, was schiefgelaufen ist in der deutschen Geschichte. Darum geht es nicht, ja. Und deswegen gibt es auch dieses Bedürfnis nicht nach Rache bei meinen Mandanten, sondern das Bedürfnis nach Schuldfeststellung. Und in unserem Plädoyer, das ich gemeinsam mit meinen Kollegen Mehmet Daimergüler und Freiherr von Münchhausen gehalten habe, haben wir auch diesen ausdrücklichen Wunsch unserer Mandanten zum Ausdruck gebracht. Wir haben gesagt, es geht nicht um Rache, es geht nicht darum, dass Herr Dai jetzt nochmal inhaftiert wird und im Gefängnis stirbt, sondern es geht uns um die Schuldverstellung. Und wir haben sogar beantragt, dass er nur zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt wird. Und diesem Antrag ist das Gericht dann aus meiner Sicht glücklicherweise auch gefolgt.
Damit kann man sagen, dass zumindest in diesem Gerichtsprozess so eine Anerkennung der Verantwortung dann auch stattgefunden hat.
Genau das. Also das sehe ich genauso. Das Besondere an diesem Urteil ist auch, das muss man auch sagen, dass das Gericht nicht nur eine strafrechtliche Verantwortung für beispielsweise Vergasung und Erschießung in der Genickschussanlage etc. anerkannt hat, sondern auch Vernichtung durch Arbeit beispielsweise gewürdigt hat oder die lebensfeindlichen Bedingungen, ja, oder das Ausbrechen von Krankheiten und das zwangsweise Festhalten in einem Quarantänebereich, wo massenhaft Menschen gestorben sind, die aus Entkräftung, an Hunger, an den Folgen von Krankheiten, dass das Gericht auch diese Taten als strafwürdig anerkannt hat. Und das ist das Besondere und das unterscheidet sich von der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung und von daher ist es ein sehr mutiges Urteil.
Das Urteil, das mit in der Bewertung von so einem menschenfeindlichen Handeln sehr weit geht, steht, wie Sie ja auch schon gesagt haben, im Kontrast zu dem Vorgehen der letzten Jahrzehnte, wo ja Nazi-Mörder auf allen Ebenen eigentlich keine Verfolgung durch die Justiz fürchten müssten. Was ich mich frage, in so einem Gerichtsprozess, wo das dann heute gemacht wird, wie wird damit umgegangen, dass die deutsche Justiz das die letzten Jahrzehnte auch bei ganz offensichtlichen Mördern, dass es da keine Strafverfolgung gab? Wie wird das in so einem Prozess thematisiert?
Ja, also die Thematisierung findet natürlich statt, insbesondere auch durch die Nebenklage. Die thematisiert das, die bringt das zur Ansprache und auch das, dem Gericht ist das weitestgehend klar, dass es dort extreme Versäumnisse gibt. Und man darf aber auch dieses Versagen des Staates jetzt nicht auf dem Rücken des Angeklagten austragen. Das ist auch klar. Er kann nichts dafür. Er sitzt da alleine. Nicht seine Vorgesetzten sitzen da, nicht die anderen vielen Täter, mit denen er da zusammengearbeitet hat, sondern er sitzt da ganz alleine. Und man darf ihn natürlich jetzt nicht stellvertretend für hunderte, tausende Deutsche, die sich an diesem Völkermord beteiligt haben, man darf ihn da nicht stellvertretend dafür anklagen. Ja, das muss vermieden werden. Gleichzeitig habe ich aber auch eine große Kritik an dem Urteil, die möchte ich auch zum Ausdruck bringen. Eine meiner Mandantinnen, die hat dieses Lager überlebt und sie wurde Anfang 1945 dann auf einen Todesmarsch geschickt. Also es war ja so, dass die Alliierten immer weiter vorrückten. Die Rote Armee rückte rasant vor in der Ostfront und die deutschen SS-Schergen und so weiter, die sahen sich natürlich gezwungen dann, dieses Schreckenssystem Konzentrationslager zu verlagern. Man wollte Beweise wegschaffen. Ja, jeder Lebende, der in diesem Konzentrationslager war, war ein Beweismittel gegen das Regime, war ein Beweismittel gegen die Deutschen. Und die wussten, der Krieg geht verloren. Das war klar. Die wussten, okay, unsere Zeit hat geschlagen und die haben natürlich darüber nachgedacht, was machen wir danach? Wie verhalten wir uns? Und deswegen wurden ja auch viele Dokumente und so weiter vernichtet. Jedenfalls wurden diese Leute auf Todesmärsche geschickt, natürlich auch mit dem Ziel, dass eine weitere Dezimierung stattfindet auf diesen Märschen. Die waren ja völlig entkräftet. Ja, das muss man sich vorstellen, mehrere Monate in so einem Konzentrationslager, äußerst schlechte Verpflegung, Krankheiten und so weiter. Die sind massenhaft gestorben, die wurden erschossen. Leute, die zurückblieben, wurden einfach erschossen und an Wegesrand zurückgelassen. Und das Gericht hat aber den Angeklagten für diese Tat im Falle meiner Mandantin nicht verurteilt. Also es wäre ja ein versuchter Mord gewesen, weil die Bedrohung bleibt ja auch bestehen, auch auf diesem Todesmarsch. Sie hat beispielsweise auf diesem Todesmarsch ihre Cousine verloren. Die ist mit ihr zurückgefallen, die konnten nicht mehr weiter. Sie hat sie versucht zu stützen. Es ging nicht mehr. Sie hörte noch, wie ihre Cousine erschossen wurde hinter ihr. Und das ist meine Kritik an dem Urteil. Das Gericht wollte dort nicht weiter aufklären, wollte auch da nicht weiter das Verfahren in die Länge ziehen. Es sagte, aus prozessökonomischen Gründen bat es viele, viele Nebenkläger, dass die einer Einstellung zustimmen. Das ist jetzt sehr prozessual, was ich erzähle. Und viele haben das auch gemacht. Wir haben das nicht gemacht, ich und einige Kollegen. Wir wollten das nicht. Wir wollten nicht, dass die Aufklärung aus prozessökonomischen Gründen in solch einem wichtigen Verfahren, in solch einem historischen Verfahren, dass die nicht hintertrieben wird. das kam zu kurz.
Ja, das, nach dem, was Sie bis jetzt erzählt haben, finde ich es auch ein ganz schön starkes Stück, also prozessökonomische Gründe quasi abzu- oder dagegen zu setzen.
Prozessökonomische Gründe sind ja in einem normalen Verfahren nicht falsch. Darüber muss man natürlich auch nachdenken. Es muss natürlich im Verhältnis stehen. Aber wir sprechen hier über die Shoah. Wir sprechen hier über den Völkermord an 6 Millionen Juden und vielen weiteren Menschen. Und wenn wir schon anerkennen auf der einen Seite, wenn wir schon sagen können, okay, wir haben hier versagt auf voller Linie, dann können wir doch nicht hingehen und dann sagen, ja, wir stellen diese Taten ein aufgrund von prozessökonomischen Gründen. Das muss es uns doch wert sein, dass wir da weitermachen.
Mir wurde mal gesagt, dass durch Recht auch gesellschaftliche Normen geprägt werden. Und ich denke, das ist ja durch Urteil, durch so ein Gerichtsurteil auch der Fall. Und die Taten, die jetzt da verhandelt wurden, die liegen schon lange zurück. Und ich denke, im Prozess, da geht es ja auch um das Hier und Jetzt oder um die aktuelle Gesellschaft. Was für ein Signal könnte oder geht von so einem Urteil dann aus?
Das Signal ist sehr, sehr wichtig, was ausgeht. Es geht einmal an alle Verbrecher auf der Welt hinaus. Egal, was ihr macht. Wir haben ein Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland. Das heißt, wir können Völkermorde, wir können Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch hier in Deutschland verfolgen, auch wenn sie auf fremdem staatlichem Boden stattfinden. Und das ist ein wichtiges Signal. Die Leute müssen wissen, wir verfolgen euch noch Jahrzehnte und Jahrzehnte später und ihr könnt euch nicht darauf ausruhen, dass ihr irgendwelchen Befehlen gehorcht habt oder dass ihr irgendein Unrechtssystem aufgebaut habt. Das findet trotzdem, findet Gerechtigkeit seinen Weg. Es ist natürlich nicht eine absolute Herstellung von Gerechtigkeit, aber es ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und ein anderes Signal geht natürlich auch in unsere Gesellschaft. Wir haben ein massives Erstarken von Rechtspopulisten, von rechtsextremen Positionen erleben können in den letzten Jahren. Wir haben Rechtsextremisten, die im Bundestag sitzen, 75 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland. Das ist unvorstellbar eigentlich. Und auch die müssen wissen, wir vergessen nicht. Ihr könnt auch mit eurer Geschichtsklitterung, kommt ihr nicht weiter. Ja, so ein Prozess stellt ja auch nochmal geschichtliche Fakten fest. Ja, in Halle sitzt ein Angeklagter, der den Holocaust leugnet. Das geht nicht. Ja, also man kann diese Fakten einfach nicht verdrehen. Und die Feststellung eines deutschen Gerichts, was da passiert ist, dass Überlebende kommen und Zeugnis ablegen können vor einem deutschen Gericht, dass sie ihre Erfahrungen erzählen können, die Verbrechen, die an ihnen und ihren Familien und ihren Freunden verübt wurden, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch glücklich darüber, dass das viel Widerhall findet in der Berichterstattung. Und auch Ihnen bin ich dankbar, dass Sie mich da danach fragen nach diesem Verfahren und dass wir darüber sprechen können. Weil das können wir nicht unter den Teppich kehren. Wir haben da als Gesellschaft, als Nachkommen eine große Verantwortung und der müssen wir gerecht werden. Ja, wir sind in Bezug auf die Shoah nicht irgendein Volk. Wir sind die Nachkommen der Leute, die 6 Millionen Juden ermordet haben. Und dem müssen wir auch gerecht werden.